Herzlich willkommen bei Wissen fürs Leben aus der Arbeiterkammer in Feldkirch. Es ist dies heute am 9. März 2021 die 140. Veranstaltung dieser Reihe und wir beschäftigen uns mit dem Thema Beschuldigen und Beschämen. Schlüsselwörter, Keywords für das nun folgende Gespräch sind Schuldzuweisung, an den Pranger stellen, abwerten und verurteilen, üble Nachrede, mediale Hinrichtung, moderne Inquisition, Beschämung, Gehässigkeit, Besserwisserei, Feindbild, Sündenbock, Rufmord. Mein Gast ist Universitätsprofessor Dr. Reinhard Haller. Er ist Arzt und einer der renommiertesten Gerichtspsychiater, Psychotherapeut und Erfolgsautor. Herzlich willkommen, Herr Professor Haller.
Grüß Gott.
Anlass für unser Gespräch ist diesmal kein Buch, sondern ein Kommentar, den Sie vor kurzem in der hiesigen Tageszeitung veröffentlicht haben mit dem Titel Schuldzuweisung. Wie ein Seismograph weisen Sie in diesem Kommentar auf eine bedenkliche Entwicklung im politischen und medialen Diskurs hin. Was hat Sie zu diesem Kommentar über Schuldzuweisung veranlasst?
Vielleicht war es die Fastenzeit, wo man natürlich über Schuld und über solche Dinge auch nachdenkt. Aber nein, es, denke ich, haben ganz andere Dinge auch mit einer Rolle gespielt. Ich meine schon, dass diejenigen recht haben, die sagen, dass wir ein bisschen in einer Beschämungskultur leben, dass sich da etwas entwickelt hat, was ich denke für den Einzelnen schwer erträglich ist, aber was einfach um sich greift. Aber es ist nicht nur diese Beschämungskultur, von der man so viel spricht, sondern es ist eine Schuldzuweisung. Und das, glaube ich, kann man doch psychologisch ganz gut beobachten, wie sich das in der Gesellschaft, in der politischen Diskussion, aber ich denke auch im zwischenmenschlichen Bereich ganz allgemein entwickelt. Das hat mich natürlich als Psychiater interessiert, weil einerseits haben wir hier ja dieses Phänomen, dass man etwas von sich wegweist, was man selbst hat und nicht gerne tragen möchte. Und andererseits ist das Beschuldigtwerden, denke ich mir, doch etwas sehr Schwieriges. Also diejenigen, die Schuld zuweisen, denken meines Erachtens viel zu wenig daran und fühlen viel zu wenig daran, was auf diese Menschen, auf die Opfer, wenn ich es so sagen kann, zukommt. Und da schließt sich dann für mich ein bisschen der Kreis für die narzisstische Gesellschaft, in der wir seit der Jahrtausendwende leben, indem man nämlich sich selbst sozusagen in eine Position des Schuldzuweisers, also des Inquisitionsrichters, also letztlich hinaufhieft und wenig Einfühlungsvermögen mit den Opfern hat. Und insofern denke ich, dass alle diese Dinge gerade jetzt in der Corona-Zeit wahrscheinlich in etwas verdichteter Form zum Tragen gekommen sind. Und das alles hat mich dazu bewogen, natürlich auch die politische Situation und Diskussion, um mich diesem Thema etwas zu widmen.
Schuldzuweisung und Beschämung passieren ja überall. Eben, sie sind nicht beschränkt jetzt auf politische Profis, politische Gegner oder auf Chefredakteure oder Kommentatoren, sondern auch in Leserbriefen und besonders im Internet, da beteiligt sich ja fast jede und jeder von uns auch. Also da beteiligen sich auf jeden Fall ganz viele sogenannte normale Menschen ebenfalls an dieser Dynamik von Schuldzuweisung und Beschämung.
Die Menschen haben in sich ein sehr hohes Aggressionspotenzial. Wenn man es gut meint, könnte man auch sagen, sie haben in sich sehr viel Vitalkraft. Wir in der Psychologie sagen dazu, es ist eben der Aggressionstrieb. Manche meinen auch, es ist der Sexualtrieb, der noch tiefer dahinter steckt. Aber das, denke ich mir, ist eine eher akademische Frage. Entscheidend aber auf jeden Fall ist, dass wir mit dieser Aggression heute nicht mehr so natürlich umgehen können, wie das in früheren Zeiten der Fall war. Wer kann heute noch Bäume fällen gehen? Wer muss noch Kohle schaufeln? Wer geht noch heuen? Und ähnliche Dinge. Also diese natürliche Aggressionsabfuhr, die ist nicht mehr so möglich, mit Ausnahme derer, die Sport betreiben. Und dementsprechend haben wir ein relativ hohes Potenzial, das sich auf eine andere Ebene verlagert. Das ist an sich eine gute Entwicklung, das ist eine kultivierte Entwicklung, dass die Aggression sich eben äußert, wie gesagt, im sportlichen Wettkampf, in wirtschaftlicher Auseinandersetzung, in kulturellen Leistungen. Aber es bleibt relativ viel sozusagen brach liegen, gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo das alles durch die Kontakteinschränkungen natürlich noch viel schlimmer geworden ist. Und die Schuldzuweisung, das an den Pranger stellen, die Hasspostings im Internet sind für mich alles Formen dieser Regressionsabfuhr. Das kann ich auch recht gut verstehen. Aber es ist einfach zu viel des Ganzen geworden und es fordert immer sehr viele Opfer. Das ist, denke ich mir, der entscheidende Punkt, dass wir in dieser Sache viel zu sehr an uns selbst denken und an unsere aggressiven Bedürfnisse, wenn man so will, und zu wenig, was das mit den Menschen und auch mit der gesellschaftlichen Stimmung anrichtet.
Zentrales Anliegen, zentrale Motivation von Wissen fürs Leben ist das Verstehen, das Leben eben besser verstehen. Und dieses Gespräch soll uns helfen, zweierlei zu verstehen. Die psychische Dynamik, die hinter Schuldzuweisung und Beschämung steht, eben warum tun wir das? Und eben, was Sie jetzt gerade angeschnitten haben, was bewirken Sie bei Menschen, die öffentlich beschuldigt und beschämt werden? Beginnen wir mit der Schuldzuweisung. Warum ist die so beliebt? Was bringt sie dem Ankläger?
Schuld ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Schuldgefühle kann man aus verschiedenen Gründen haben, weil man tatsächlich etwas ausgefressen hat, weil man gegen ein Gesetz verstoßen hat, weil man sündhaft geworden ist, weil man vielleicht ein psychisches Problem hat, zum Beispiel Depressionen, in denen ja der Verschuldigungsgedanke ein sehr zentraler und ein sehr intensiver ist. Also Schuldgefühle sind nicht angenehm zu ertragen. Sie sind verbunden mit Depressivität, mit Freudlosigkeit, natürlich auch mit Ängsten. Und wie soll man damit umgehen? Manche Menschen schlucken das tatsächlich in sich hinein und werden dann möglicherweise psychosomatisch krank, weil sich eben diese negative Energie, wenn ich das so bezeichnen darf, dann festmachen an irgendeinem Organ, am Organ der Existenz, am Herzen zum Beispiel, oder am Organ des Tragenmüssens, das ist der Rücken. Darum haben wir vielleicht heute auch so diese hohe Anzahl an Menschen, die Rückenbeschwerden haben, weil sie damit im Prinzip eine psychische Last tragen. Und andere versuchen vielleicht diese Schuldgefühle, die sie in sich spüren, mit Alkohol zu betäuben. Das gelingt auch für einige Stunden sehr gut, aber das Schlimme an der Sucht ist, dass es niemals sehr lange hält und dass es dann in intensiverer Form wiederkommt. Also man eröffnet dadurch gleichsam einen Teufelskreis. Und die Dritten versuchen, die Schuld auf jemand anderen zu projizieren, wie man dazu in der Psychologie sagt. Und da müssen halt eben entweder Außenseiter in der Gesellschaft herhalten, die berühmten Sündenböcke, oder es sind eben Personen, die man nicht bei uns haben will. Und es sind, das muss man auch sagen, in vielen Fällen natürlich Entscheidungsträger, Politiker, die schon auch einiges dazu tun, damit sie diese Pfeile auf sich ziehen, aber die hier schon in einem Übermaß zum Handkuss kommen.
Diese Dynamik der Projektion ist ganz zentral. Man sieht bei anderen etwas, was man bei sich selber nicht sehen will. Oder eben, man spricht in der Psychologie ja viel vom Schatten, eben, den man nicht bei sich sieht, sondern den man bei anderen sieht.
Das Problem ist, dass jeder Mensch in sich gute und böse Anteile hat. Anders ist sein Leben überhaupt nicht möglich. Wo Licht ist, ist auch Schatten und umgekehrt natürlich. Und wir alle haben in uns die berühmten seelischen Abgründe und wissen nicht genau, was dort ist und haben natürlich ein gewisses Bedürfnis, in diese hineinzublicken. Wenn wir aber andere Menschen betrachten oder mit ihnen umgehen, dann haben wir oft als ein sehr einseitiges Bild, ein nicht differenziertes Bild. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein großes Problem in der heutigen Zeit. Zumindest empfinde ich das in der Diskussion so, dass in dieser heftigen Schuldzuweisungsdiskussion im anderen immer nur das Schlechte gesehen wird. Also nehmen Sie das Beispiel Corona. Wir alle wissen, gegen das Virus kann man nicht so viel machen. Es ist unkalkulierbar. Und ich möchte also nicht entscheiden müssen, welche Maßnahmen man hier dagegen tritt. Aber in der Diskussion, die in der Öffentlichkeit herrscht, da sagt man nur, es ist falsch entschieden worden. Die haben also sozusagen einen ganz bösen Willen. Die wollen uns unterjochen, die wollen uns die Rechte nehmen. Die wollen die Menschenrechte treten mit Füßen und so weiter. Dieses Bild habe ich nicht, nicht einmal von den Politikern, muss ich dazu sagen. Ich glaube schon, dass alle Menschen in sich eben auch gute Seiten haben und dass es allen darum geht, gute Lösungen auch für die Mitmenschen zu erzielen. Aber das wird heute in zunehmendem Maße vergessen.
Ich habe für diesen Mechanismus, man sieht bei anderen, was man bei sich selbst nicht sehen will, oder man macht anderen zum Vorwurf, was man selbst auch tut, einige prominente Beispiele gefunden, etwa bei der so eindeutig erscheinenden MeToo-Debatte. Da zeigte sich, einige der Hauptwortführerinnen, die Männern sexuellen Missbrauch, sexuelle Nötigung, sexuelle Gewalt vorgeworfen haben, die haben selbst sexuellen Missbrauch, sexuelle Nötigung gemacht und waren sexuell gewalttätig. Zwei Beispiele als Beleg. Die Schauspielerin Asia Argento, eine kämpferische Aktivistin und eine der führenden Anklägerinnen in der MeToo-Debatte, hat 2013 den damals 17-jährigen Schauspieler und Rockmusiker Jimmy Bennett sexuell missbraucht und dadurch traumatisiert. Bennett war damals mit 17 in Kalifornien noch minderjährig, also galt gar nicht als volljährig. Er fühlte sich nach der sexuellen Nötigung durch die 20 Jahre ältere Schauspielerin extrem verwirrt, beschämt und angeekelt. Damit es nicht öffentlich wird, hat die Täterin ihm $380.000 Schweigegeld bezahlt. Zweites Beispiel, die US-amerikanische Star-Theoretikerin Avital Ronell, Literaturwissenschaftlerin und Germanistin, Professorin an der elitären New York University, bekennende lesbische Feministin, kam ihrem Doktoranden Nimrod Reitman zu nahe. Er hat an der New York University Klage gegen seine Dissertationsbetreuerin eingereicht, weil sie ihn, Zitat, während des gesamten Dissertationsstudiums sexuell und emotional bedrängt habe. Mich hat das eben sehr verwundert, weil man eben denkt, die Vorwürfe sind eindeutig, aber dann stößt man eben auch bei solchen Menschen auf die Dynamik der Projektion. Und ich denke, solche Projektionen, die begegnen Ihnen als Psychotherapeut, als Psychiater wahrscheinlich tagtäglich.
Ja, Sie sprechen hier, ich glaube, auch sehr mutig. Zwei klassische Beispiele an. Das ist ja heute, wenn ich mir diese Zwischenbemerkung erlauben darf, ja nicht so ganz einfach in dieser MeToo-Debatte, wo ja die Sympathien auf uns beiden natürlich ganz eindeutig verteilt sind, hier also auch diese differenzierte Betrachtungsweise einzunehmen, wie man überhaupt in der Diskussion über sexuellen Missbrauch ja sagen muss, dieses Thema, dass es auch weiblichen sexuellen Missbrauch gibt, wie in diesen beiden Beispielen, dass das ja vollkommen tabuisiert ist. Wir wissen ja nicht einmal irgendwelche Ergebnisse, wie viele Formen des Missbrauchs sich eben durch Frauen ereignen. Das ist so ein Thema, das man ein bisschen tabuisiert. Also es wird schon so sein, dass Männer natürlich hier sehr stark in der Überzahl sind, aber es gibt natürlich auch diese andere Form. Das scheint mir wichtig, dass man das sieht, weil es eben eine differenzierte Betrachtungsweise ist und nicht nur eine, die spaltet, die also sozusagen in Schwarz-Weiß-Kategorien denkt. Tatsächlich meine ich, dass gerade aus den Gründen, die ich jetzt genannt habe, es für Frauen wahrscheinlich doppelt schwer ist, mit diesem Schuldgefühl fertig werden zu müssen. Und sie gehen dann eben auf ihre Art und Weise damit um, indem sie einerseits sozusagen die Droge Geld einsetzen, zum Schweigen bringen, also diese Stimme der Schuld sozusagen in sich zu ersticken, und auf der anderen Seite die Flucht nach vorne antreten und das Ganze hineinprojizieren, in diesem Fall in männliche Täter. Das ist ein Vorgang, den man im täglichen Leben, aber auch natürlich in der Psychotherapie sehr, sehr häufig sieht. Das ist auch relativ schwierig zu behandeln, hier also den Spiegel vorzuhalten, dass die Patienten dann auch erkennen können, ich projiziere da sehr viel hinein, ist etwas vom Problematischsten. Sigmund Freud hat
darüber... Weil die werden das ja weisen, denke ich, wenn man das jemandem sagen würde.
Natürlich. Sigmund Freud hat darüber auch sehr viel geschrieben. Das war ja ein zentraler Gedanke seiner ganzen Lehre von Abwehrmechanismen. In unserem Zusammenhang ist es eben sehr wichtig, dass hier nicht eigene Dinge, man kann ja durchaus auch Gutes in andere hineinprojizieren, als eigene gute Anteile, die man nicht erkennt, die man dann, weiß ich was, in die Mutter Teresa oder jemanden, der sich also diesbezüglich gerade aufdrängt, hineinprojiziert. Aber in unserem Fall geht es letztlich um die Schuldgefühle, die eben den Menschen niederdrücken, die sein ganzes Empfinden negativ feiern, wie mit einem Grauschleier belegen, die Lebensqualität reduzieren, die zur Grübelsucht Anlass geben, zur Schlaflosigkeit, wie ich schon gesagt habe, zu psychosomatischen Beschwerden und die man dann eben überträgt auf jemand anderen, den man vielleicht also nicht so mag, vielleicht auch auf jemanden, vor dem man Angst hat oder den man als übermächtig erlebt, gegen den man sich vielleicht sonst nicht so durchsetzen, nicht so wehren kann. Manchmal, und das ist das Gefährliche, sind eben die Opfer dieser Projektion, also die in der Psychoanalyse, sagt man hier auf eine nicht schöne Weise, die Objekte, sind eben Menschen, die in der Minderheit sind, also das sind gesellschaftliche Außenseiter, das sind vielleicht Süchtige, das sind straffällig gewordene Menschen, das sind natürlich auch Migranten. Und das ist eine Entwicklung, die letztlich, wenn noch eine gewisse Entmenschlichung dann dazukommt, wenn man diesen Menschen dann sozusagen noch ihre Würde nimmt, die sehr gefährlich sein kann. Und ich fürchte ein wenig, dass wir heute schon eine Stimmung haben in unserer Gesellschaft, in der solches wieder passieren könnte. Ich sage es im Konjunktiv, ich habe da natürlich große Hoffnungen, dass unsere Demokratie und unsere Kultivierung so weit fortgeschritten ist, dass man das rechtzeitig unterbindet. Aber der Trend, der Zeitgeist geht schon etwas in diese Richtung.
An dieser Stelle vielleicht ein erster Hinweis, der zur Mäßigung beitragen könnte, zur Mäßigung eben dieses projektiven Verhaltens. Sie haben es eh schon angedeutet, ich habe hier ein schönes Zitat gefunden von der französischen Nonne Schwester Emmanuelle, die viele Jahre, Jahrzehnte bei den Müllmenschen in Kairo gearbeitet hat und sie schreibt und dort gelebt hat, sie schreibt, ich habe Jahre gebraucht, um zu erkennen, dass ich in mir, unter meiner Haut, in meinem Körper, in meinem Herzen, meiner Seele, ein unentwirrbares Geflecht von Gut und Böse trage. Finde ich wunderschön, dieses Bekenntnis sozusagen einer Nonne. Und Viktor Frankl, der schreibt in dem Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen, in dem er über seine Erfahrungen in mehreren Konzentrationslagern berichtet, das Menschliche sei eine Legierung von Gut und Böse. Also auch etwas, was man eigentlich kaum auseinandernehmen kann. Und schließlich habe ich noch gefunden bei Blaise Pascal, der diese unauflösbare Legierung von Gut und Böse in seinen Gedanken mehrfach meisterhaft beschreibt. Zum Beispiel die Stelle, was für eine Chimäre ist doch der Mensch, welche Sensation, welches Ungeheuer, welches Chaos, welches Ding des Widerspruchs, welches Wunder. Richter aller Dinge, einfältiger Erdenwurm, Hüter des Wahren, Kloake der Ungewissheit und des Irrtums, Glanz und Auswurf des Weltalls. Tolle Sprache, die diese Mischung zeigt.
Ja, das ist wunderbar ausgedrückt. Ich kann das natürlich bei weitem nicht so gut. Aber ich denke, es werden auch einige psychologische Grundkenntnisse hier angesprochen mit dieser letztlich undurchschaubaren, geheimnisvollen, auch faszinierenden Darstellung dieses Zusammenspiels von Gut und Böse. Und das ist auf der einen Seite, dass es natürlich auch in der Psychologie diese zwei Forschungsrichtungen gibt, wenn man sie vereinfacht auf den Punkt bringt. Die einen, die also sagen, der Mensch kommt als kriminelles Wesen, als universell kriminelles, böses Wesen auf die Welt. Und es liegt dann eben an uns, an der Erziehung, am Umgang, an der Lebenserfahrung, an gesellschaftlichen Einflüssen, dass wir daraus ein sozialverträgliches Wesen machen. Und die andere Seite in der Wissenschaft sagt, nein, nein, der Mensch kommt tatsächlich als unschuldiges Kind auf die Welt. Und letztlich sind es eben die Erziehungsfaktoren, der Umgang, die Einflüsse des Lebens, die aus ihm unter Umständen in manchen Bereichen einen bösen Menschen macht. Ich selbst bin eher ein Anhänger der erstgenannten Theorie. Und ich denke, wir müssen drum, wenn wir solche Situationen beurteilen, was wir ja gar nicht können, wie diese Beispiele belegen, da müssen wir auch sehr stark uns immer fragen, unter welchen situativen Bedingungen ist das Gute oder das Böse passiert. Also man könnte vielleicht sagen, wenn im Menschen drinnen auch böse, aggressive, destruktive Züge lauern, dann kommen die unter bestimmten Bedingungen zum Durchbruch. Das könnte sein heftiger Streit, heftige Gekränktheit, überschießende Affekte, Alkohol und Drogeneinfluss. Wir wissen ja nicht, was wir in einem Vollrausch also beispielsweise machen. Also verstehen Sie mich recht, Alkohol und Drogen sind nicht schlecht, aber sie enthemmen natürlich. Oder das können natürlich auch bestimmte soziale Umstände sein. Also denken wir dran, wie unter der Dynamik einer jugendlichen Gruppe, also plötzlich aus vollkommen unauffälligen, netten, jungen Menschen brutale Schläge werden können. Oder denken wir dran, wie in der NS-Zeit unter dieser Autorisierung des Aggressiven, wie hier Menschen, die vielleicht die netten Nachbarn sind oder die grauen Mäuse sind, die berühmten, zu schrecklichen Schergen geworden sind unter diesen Bedingungen. Und das ist, glaube ich, das, worum es mir auch geht in dieser Schuldzuweisung und Beschämungsdebatte. Die gesellschaftliche Situation, die geschaffen wird, die darf niemals so weit kommen, dass das in jedem Menschen schlummernde Böse auf diese primitive Art und Weise zum Durchbruch kommt.
Sehr bedenkenswert, ja.
Ich glaube, wenn ich das vielleicht dazu sagen darf, mir wirft man natürlich immer vor, du sagst ja nur immer die bösen Dinge, was könnte man dagegen tun? Also ich habe auch keine Lösung in der Hand, also kein Kochrezept. Mhm. Aber ich glaube, es ging um folgende Punkte. Also zunächst einmal müssen wir ganz stark arbeiten am Menschenbild. Wir laufen in eine Zeit hinein, in der eben dieses Menschenbild aufgespalten wird in Schwarz oder Weiß. Es gibt nicht diese verschiedenen Zwischentöne, es gibt nicht diese Differenziertheiten, es gibt nicht all das, was hier mit Legierung beschrieben worden ist. Und das, denke ich mir, müssen wir, wenn wir dem anderen begegnen, immer beachten, dass er viele Seiten hat. Und ich habe nie den universell bösen Menschen gesehen, auch nicht drüben im Gefängnis. Ich fürchte, ich bin bisher dem universell Guten auch nicht begegnet, sondern es war immer eine Mischung von all dem. Zum Zweiten, glaube ich, wäre es ganz wichtig, dass wir probieren, eine gewisse Entemotionalisierung vorzunehmen, also in dem Punkt, dass wir unsere Affekte nicht überschießen lassen. Ich weiß schon, Sie werden jetzt natürlich zu Recht sagen, aber wir leben ja in einer emotionslosen Zeit, das ist schon richtig, aber es geht hier um die überschießenden Affekte. Also es müsste das Ganze, die Diskussion etwas versachlicht werden. Und das Dritte, was ich glaube, was sehr wichtig wäre, das wäre Toleranz, nämlich dass wir einfach nicht unsere Werte aufgeben in solchen Diskussionen, aber dass wir es ertragen, wie auch Viktor Frankl gesagt hat, dass jemand andere halt vielleicht andere Werte hat, dass wir das zulassen, dass diese Dinge nebeneinander stehen, gleichwertig. Ich kann ja dann trotzdem meine bevorzugen und das, was ich für mich als das Richtige erkenne, für mich akzeptieren. Aber ich muss auch so viel Manns oder Frau sein, dass ich es ertrage, dass andere Menschen hier eben zu einem anderen Urteil kommen.
Dazu ganz ein banales, einfaches Beispiel, Leserbriefe. Wenn man die anschaut, dann habe ich immer den Eindruck, viele von ihnen, die strotzen nur so von Selbstgerechtigkeit, Besserwisserei und moralischer Überheblichkeit. Und dann kann man guten Gewissens auf die anderen einprügeln. Auch ein einfaches Beispiel, als in Österreich im Dezember letzten Jahres die ersten Massentests propagiert wurden und nur wenige hingingen, da konnte man in Leserbriefen folgendes Muster erkennen. Zuerst sagt der Schreiber, die Schreiberin mehr oder weniger direkt, seht her, ich bin ein guter Mensch, ich war bereits beim Corona-Test. Und dann sagt er weiter, für mich ist es völlig unverständlich, dass sich so wenige angemeldet haben und nicht so wie ich hingehen. Und dann werden diejenigen, die sich nicht testen lassen, abgewertet als Querulanten, Besserwisser, als abgestumpfte, unverantwortliche Menschen, die schuld sind an der Pandemie, an den Todesfällen, am Lockdown. Aber damals im Dezember und auch heute gab es namhafte Institutionen, die die Sinnhaftigkeit dieser einmaligen Massentests in Frage gestellt haben, wie das renommierte Robert-Koch-Institut in Deutschland oder das European Center for Disease Control. Also, es ist genau das, was Sie jetzt eben beschrieben haben. Es fällt offenbar schwer, es halten viele es offenbar schwer aus, dass andere Menschen anders denken und anders handeln.
Ich glaube, das Problem ist folgendes. Wir haben ja in der Gesellschaft eine bestimmte Verteilung der Persönlichkeitsstrukturen. Also es gibt Menschen, die sind umgänglich, die sind sozial sehr kompetent. Es gibt Menschen, die sind sehr verstimmbar, die sind emotional instabil. Es gibt sehr ängstliche, abhängige Menschen. Es gibt narzisstische, es gibt histrionische und es gibt eben auch paranoide Menschen. Die alle machen so eine Größenordnung von 1-2% aus. Die sind aber in der Gesellschaft hier. Die sind nicht krank, die sind nicht in irgendeiner Weise pathologisch, sie sind vielleicht sogar das Salz, das unsere Gesellschaft hat, das will ich gar nicht bestreiten. Aber die kommen natürlich in solchen Situationen sozusagen an die Oberfläche. Und das Problem ist, dass sehr viele Menschen, die sich berechtigte Sorgen machen, also die sehr differenziert sich diesen Dingen nähern und diesen Fragen, dass die in der heutigen Zeit ein bisschen mit denen vermischt werden. Also das hat man jetzt ja bei den Anti-Corona-Demonstrationen gesehen, dass es hier nicht den Demonstranten gibt, sondern das ist eben eine Gruppe, wo sich viele kritische, ich möchte also sagen, durchaus normale, differenzierte Bürger zusammen begeben mit dieser kleinen radikalen Gruppe und die dann natürlich letztlich den Ton bestimmt. Ich meine, dass wahrscheinlich in Hasspostings und vielleicht teilweise auch in Leserbriefen, ich schreibe gelegentlich selbst auch einen, dann natürlich die Menschen einerseits ihr aggressives Potenzial abbauen, also insofern habe ich dazu durchaus eine zwiespältige Meinung, aber auf der anderen Seite, sie begeben sich hier tatsächlich in die Position nicht nur des Richters, sondern des Inquisitionsrichters, also desjenigen, der also anklagt, und der dann also genau weiß, wie es richtig ist und dann auch noch die Verurteilung ausspricht. Und das ist natürlich immer etwas sehr Schlechtes. Inquisitionsgericht, also das assoziieren wir mit Foltermethoden und mit Hexenprozessen zu Recht und so weiter. Und im psychischen Bereich auf einer anderen Ebene geschieht das heute ja auch. Ich bringe das immer im Zusammenhang mit dem Narzissmus, denn wenn man sich selbst in eine solche Position hineinhieft, also dass man jetzt weiß, wie da die Zusammenhänge sind und wie das so ist, mit Corona, mit diesem unberechenbaren Virus und mit den Tests und alle diese Dinge, die kein Mensch weiß, wenn wir uns ehrlich sind, da muss ich schon ein mehr als gesundes Selbstvertrauen haben. Also das, denke ich mir, ist eine Form des Narzissmus, wie er sich in unserer Gesellschaft ja seit der Jahrtausendwende auch ausgebreitet hat. Ich bin ja sehr gespannt, ob das Coronavirus nicht auch ein antinarzistisches Virus sein wird und hier diese Stimmung wieder ein bisschen verändert. Aber generell meine ich, dass das für mich ein typisches Beispiel ist für Schuldzuweisung aus einer gehobenen, man könnte fast sagen, gottgleichen Position heraus.
Es passiert ja oft, denke ich, ohne dass die Menschen sich bewusst sind. Also eben diese Leserbriefschreiber, glaube ich, die wollten eigentlich was Gutes machen, aber haben diese Dynamik nicht so gespürt. Ganz im Sinne unseres Gesprächs ist erst vor wenigen Tagen am vergangenen Freitag in der Tageszeitung Der Standard ein Artikel von Bernd Schuchter über die moralinsaure Unterteilung in gute und böse Bürger erschienen. Da heißt es, in den Social-Media-Kanälen blühen Wut, Hass und Geifer auf die jeweils anderen Meinungen, da man sich zur Selbstvergewisserung darüber im Klaren sein muss, auf der richtigen Seite zu stehen. Wie selbstverständlich teilt sich die Gesellschaft in böse und gute Bürger, die rücksichtslosen Virenschleudern und die rücksichtsvollen Allesvermeider, die Denunzianten und die Sorglosen, die Besserwisser und neunmal Klugen, sowie die Verleugner und Wutbürger. Wir werden zu spät erkennen, dass mehr in die Brüche gegangen ist, als wir uns in unserem Furor und unserer Häme auf etwaige Sündenböcke zugestehen wollen, gibt Bernd Schuchter zu bedenken. Wir werden zu spät merken, dass mehr in Brüche gegangen ist durch diese Aufteilung.
Ja, das Ganze hat natürlich auch mit dem zu tun, was man als Beschämungskultur bezeichnet. Das heißt, wir haben in unserer Gesellschaft durch diese starke Entwicklung anderen nicht nur die Schuld zuzuweisen. Also das meine ich, ist durchaus etwas, ein bisschen auch, was man zum Selbstschutz macht, dass man diese Schuldgefühle von sich selbst loskriegen will und auf andere projiziert, wie wir gesagt haben, sondern es geht auch darum, dass man andere beschämen will. Und das hat natürlich jetzt nichts mehr mit mir selbst zu tun, sondern da geht es ausschließlich nur darum, den anderen Menschen niederzumachen, bloßzustellen, an den Pranger zu stellen. Und heute halt nicht nur vor 2-3 Tagen in irgendeinem Stadtviertel, also zeitlich und regional begrenzt, sondern vor der ganzen Welt und möglicherweise für alle Zeiten. Und das ist, denke ich mir, doch eine ganz neue Entwicklung. Und was das alles mit den Menschen anrührt, das wissen wir eigentlich noch nicht. Wir wissen zwar, dass es immer wieder auch Suizide gibt von Menschen, die im Internet beschämt worden sind, durch Hasspostings, durch Rachepornos und durch alle diese Dinge. Aber genaue Zahlen, zu welchen Störungen es führt, wissen wir nicht. Das ist methodologisch auch schwer durchzuführen. Genauso wenig ist uns bekannt, was sind das eigentlich für Menschen, die solche Dinge anstellen. Und hier weiß man aus wenigen Untersuchungen, es sind eigentlich eher normale Menschen, aber es sind solche, die doch irgendeine Schwäche haben. Es gibt einen Schweizer Psychiater, oder hat ihn gegeben, Hans Binder, der hat die Anonymschreiber untersucht. Also Menschen, die anonyme Briefe geschrieben haben vor gut 50 Jahren. Und er ist zum Schluss gekommen, das sind im Prinzip alles Menschen, die gehemmte Aggressionen in sich tragen, die aber sich nicht trauen, hinzustehen. Also ich sage es jetzt mit einem etwas unschönen, hoffentlich nicht allzu etikettierenden Ausdruck, es sind gehemmte Feiglinge. Und ich meine, aber wie gesagt, ich kann es nicht wissenschaftlich belegen, ich meine, dass unter den Hasspostern und unter den Anonymschreibern im Internet letztlich diese Persönlichkeitsstruktur auch sehr stark vertreten sein dürfte. Also das mag vielleicht für die Opfer ein gewisser Trost sein. Die Menschen, die sie hier niedermachen, das sind nicht die Grandiosen, das sind nicht die Charismatischen, das sind nicht die sonderlich Wichtigen, sondern das sind in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle Menschen, die mit sich selbst, mit ihrem Selbstwert ganz erhebliche Probleme haben.
Etwas, was mir relativ neu vorkommt bei der Beschämung, ist das sogenannte Fremdschämen. Auch hier etwas, was seltsam ist, da tritt ja auch jemand auf, der sagt eben, schaut her, ich bin so gut und darum schäme ich mich für Sie, für jemanden anderen. Auch ein Beispiel, zitiert aus einem Leserbrief, der erst vor kurzem im Standard erschienen ist, geschrieben von einer altehrwürdigen Dame. Schämen Sie sich, Herr Kurz. Sie sind zu jung und unerfahren für das Amt, in das Sie sich drängten. Sie sind jung, schön und humorlos. Ein Model auf dem politischen Laufsteg. Hollywoodreif. Gehen Sie zum Film, Herr Kurz, aber raus aus der Politik. Was denken Sie, wenn Sie sowas hören?
Ja, also ich glaube in Österreich, ich will jetzt nicht allzu politisch werden, ich bin ja selbst nicht Mitglied einer Partei, Gott sei Dank, aber ich glaube in dieser ganzen Diskussion in Österreich, das spitzt sich jetzt ein bisschen zu pro Kurz und kontra Kurz. Also es gibt im Prinzip langsam nichts anderes mehr und das finde ich schade. Und mir scheint neben all den anderen Dingen, die hier mit eine Rolle spielen, spielt dann Faktor Neid eine ganz große, hat der Faktor Neid eine ganz große Bedeutung, weil der Mann ist natürlich jung, er ist sehr eloquent, er kann gut erklären, er ist sympathisch, er wird im Ausland bewundert und so weiter. Und dass hier natürlich dann Neidgefühle entstehen, das glaube ich liegt auf der Hand, ohne dass ich jetzt mit allem einverstanden bin, was er für Entscheidungen trifft, das möchte ich ausdrücklich dazu sagen. Aber ich glaube, dieser Umgang auch mit Neid, der im Zusammenhang mit Beschämung, mit Schuldzuweisung ja psychodynamisch auch eine große Rolle spielt, der ist in Österreich schon in einer sehr destruktiven Form vorhanden. Also man sagt immer oder man fragt immer, was ist denn so das typisch Österreichische und was ist das typisch Vorarlbergerische und so weiter. Ich glaube, das kann man wirklich nicht sagen. Es gibt überall Menschen mit all diesen Eigenschaften, wie gut und böse und ähnliches. Aber was mir schon ein bisschen vorkommt, das ist, dass bei uns der Neid, wie gesagt, auch bei den Schweizern und bei den Deutschen und bei den Amerikanern wahrscheinlich eine selbe Rolle spielt, in seiner destruktiven Form kommt und nicht in seiner konstruktiven. Also ich würde mir wünschen, dass wir ihn hier ein bisschen umwandeln könnten. Nämlich, wenn ich sage, der hat viel Geld oder der hat es zu was gebracht oder der hat viele Wählerstimmen auf sich vereinigt, dann könnte ich sagen, eigentlich möchte ich auch so sein oder wenn es geht, sogar noch ein Stück besser. Dann ist es konstruktiver Neid. Wenn ich aber sage, das Schwein, das werde ich runterholen sozusagen, wie kann er das nur wagen, mir so überlegen zu sein, dann ist es, glaube ich, nicht gut. Und diese Form des Schämens, da müssen wir schon vielleicht das einmal bedenken. Es ist ein Unterschied zwischen Scham und Beschämen. Scham hat zwar auch einen schlechten Ruf und Scham ist nicht angenehm. Man geht dann ja auch mit gebeugtem Haupt, möglicherweise sogar noch mit Asche darauf, durch das Leben und mit tief betrübter Miene und Ähnlichem. Aber Scham ist natürlich im Prinzip ein Schutzfaktor. Er schützt meine Intimität, er schützt meine Würde ein Stück weit. Scham heißt, es ist etwas passiert, wo ich gegen mein eigenes Selbstbild verstoßen habe. Kränkung hingegen ist etwas, wo ich von außen verletzt worden bin.
Das ist der große Unterschied.
Das ist der große Unterschied. Und Beschämung ist natürlich diese Form der Kränkung, also da verletze ich jemanden direkt. Und das, denke ich mir, sollte man mit solchen Briefen halt sich auch immer überlegen, was richte ich da bei diesen Menschen an. Und das ist viel, viel mehr, als wir alle meinen. Und das ist wiederum ein Kennzeichen unserer Gesellschaft, dass letztlich die Scham, fürchte ich sogar, ein Stück weit verloren gegangen ist. Und das macht natürlich das Tor auf für die Beschämung. Jetzt kann nämlich jeder, wenn er sich nicht schämt, sich narzisstisch darzustellen, wie toll und wie großartig und wie besserwisserisch er sozusagen ist, das geht nur dann, wenn die eigene Scham ein Stück weit verloren gegangen ist. Und dieses Wort Fremdschämen, das ist ja vor einigen Jahren auch sogar zum Wort des Jahres gewählt worden. Ich fürchte ein bisschen, dass das sogar von sich aus dazu beiträgt, dass man jemand anderem die Scham zuweist. Mir würde eigentlich viel besser gefallen, wenn man sagen würde, mitschämen. Weil dann würde das Mitmenschliche zum Tragen kommen. Und das ist also tatsächlich so, wenn ein Angehöriger von mir beschämt wird, dann schäme ich mich mit. Wenn hingegen ein anonymer Mensch beschämt wird, wie in diesem Fall jetzt, oder ein politischer Mensch beschämt wird, dann fehlt mir dieses Mitleiden, dieses Mitempfinden. Und darum glaube ich, dass der Ausdruck Mitschämen besser wäre als jener des Fremdschämens.
Interessant, wenn Sie einen Zusammenhang herstellen, weil die Scham verloren gegangen ist, darum diese Beschämung von anderen. Das wäre ja derselbe Mechanismus wie bei den Schuldzuweisungen. Man könnte auch sagen, weil das Gefühl für die eigene Schuld verloren gegangen ist, drum eben beschuldigt man andere.
Ja, es ist derselbe Mechanismus. Der Unterschied liegt halt vielleicht darin, bei der Schuld habe ich eine Last zu tragen, die ich loswerden will. Bei der Schämung hingegen ist irgendwie eine Schranke in mir selbst verloren gegangen, nämlich die Schamschranke, die ist offensichtlich nicht mehr vorhanden. Und darum sagen wir ja zu Recht, das ist ein schamloses Verhalten, also das ist uns nicht ganz geheuer, wenn man etwas als schamlos bezeichnet. Oder wenn wir uns über jemanden ärgern, dann sagen wir, ist das ein unverschämter Mensch. Also das heißt, wir brauchen die Scham an sich als Schutzfaktor, damit wir unseren eigenen Narzissmus, zu dem auch das Beschämen anderer Menschen gehört, nicht schamlos ausleben. Und mir scheint, wie gesagt, ich bin der Letzte, der sagt, es ist heute alles so wahnsinnig schlecht und Ähnliches, aber dass manche gesellschaftlichen Entwicklungen in diese Richtung gehen, das ist, glaube ich, wichtig. Und ich meine, man müsste auch die mediale Diskussion vielleicht mehr auf die Opfer der Hasspostings richten als auf das Hassposting selbst.
Jetzt möchte ich noch eine Dynamik genauer ausleuchten, die Sie auch schon angesprochen haben, neben der Projektion, neben der Beschämung, die bei Schuldzuweisungen zentral ist, eben dieses Schwarz-Weiß-Denken. Freund-Feind-Denken, ich gut, du böse, oder auf Gruppen übertragen, wir als Gruppe, wir als Rasse, wir als Nation, vielleicht wir als Bundesland, wir als Geschlecht, gut, die anderen böse. Es braucht offenbar Feindbilder und Sündenböcke. Auch dazu ein aktuelles Beispiel aus dem Geschlechterkampf. Die Journalistin Karin Czerny schreibt in einem Artikel, Best Ager, also wir, seien völlig zu Recht ein Feindbild, denn, so wörtlich, der weiße alte Mann steht doch für alles, was schiefläuft in unserer patriarchal geprägten Welt. Also an allem, was schief läuft, ohne Ausnahme, ist der weiße alte Mann schuld. Das ist so ein typisches Beispiel für Sündenbock- oder Feindbilddenken.
Ja, Sie haben ungeheuer eindrückliche Beispiele. Es ist eines besser als das andere. Ich glaube, Sie sind ein ganz großer Psychologe auch, aber das bringt wahrscheinlich auch unter anderem der jahrelange Umgang mit Menschen, die etwas meinen, zur Psyche sagen zu müssen, mit sich, dass man hier sehr große Kenntnisse erwirbt. Aber auf jeden Fall, das sind sehr treffende Beispiele. Und in der Psychologie sagt man eben dazu, das ist ein spaltendes Denken und Werten und Fühlen. Also man spaltet auf in ganz gut und in ganz böse, in schwarz und in weiß. Es gibt nicht die vielen Zwischentöne, aus denen das menschliche Leben und das menschliche Wesen also tatsächlich besteht. Und psychoanalytisch betrachtet ist das Aufspalten ein ganz früher und sehr, sehr primitiver Mechanismus. Also das heißt, er hängt wahrscheinlich zusammen mit einer Störung im ersten Lebensjahr. Er gehört also zu den primitivsten Abwehrmechanismen überhaupt. Und das sollte man sich vielleicht doch auch einmal überlegen, wenn wir diese Diskussion so betreiben. Die ist nämlich dann der Boden, auf dem eben Fanatismus, Extremismus, Nationalismus in alle Richtungen sozusagen wächst. Und das meine ich, da müssen halt auch wir in den Medien, ich zähle mich jetzt mal dazu, weil ich auch gelegentlich einmal so ein Essay oder einen Kommentar schreibe, aber das müssen wir vielleicht schon auch bei uns selbst anfangen, dass wir mit der Sprache etwas abrüsten, also dass wir nicht immer diese Radikalsprache verwenden. Ich weiß schon, in den Medien muss man die Dinge natürlich auch sozusagen pointiert darstellen, aber das heißt ja nicht, dass man sie destruktiv pointiert nur darstellen muss. Und ich meine, ein bisschen mehr Versachlichung in diesem Bereich und die Verwendung einer etwas ausgewogener Sprache würde auch dem entgegenkommen, was in jedem Grundgesetz steht, was in den Menschenrechten ganz zentral enthalten ist. Das ist das Wort Würde, das Wort Menschenwürde. Aber Sie wissen, es gibt leider einen Bestseller, der heißt Würde ist ein Konjunktiv. Und ich fürchte, mit diesem Begriff der Würde ist es auch ein bisschen so, es würde sehr schön sein, wenn die Würde wieder mehr beachtet würde.
Ja, wichtig bei diesem Thema und generell bei Themen ist mir auch immer die historische Perspektive. Also dieses Schwarz-Weiß-Denken, das Feindbild-Denken, das ist ja nichts Neues, sondern das ist ein ganz altes, archaisches Denkmuster. dass uns beispielsweise in vielen Psalmen im sogenannten Gebetbuch der Bibel begegnet, also über 2000 Jahre alt. Da ist häufig von Feinden die Rede, von bösen Menschen, von Frevlern, die vernichtet und das heißt getötet werden müssen. Ich möchte das gerne belegen, damit es nicht nur so als Behauptung hier steht. Wie ein heutiger Leserbriefschreiber stellt sich der Psalmist in grober Selbstüberschätzung als der beste, der frömmste, der tugendhafteste Mensch dar. Er betet: An mir findest du kein Unrecht. Der Herr hat gut an mir gehandelt, weil ich gerecht bin und meine Hände rein sind. Ich war vor ihm ohne Makel und so weiter. Er sieht sich als Opfer, umgeben von lauter bösen Menschen, die er als Feinde, als Frevler, als Gottlose, als Übeltäter bezeichnet. Er schreibt: Alle sind sie abtrünnig und verdorben. Keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger. Ihre Häuser und ihre Herzen sind voller Bosheit. Vom Mutterschoß an sind die Frevler treulos. Von Geburt an irren sie vom Weg ab und lügen. Ihr Gift ist wie das Gift der Schlange. Und dann formuliert er im Gebet unvorstellbar grausame Vernichtungswünsche für die Feinde. O Gott, zerbrich ihnen die Zähne im Mund. Der Tod soll sie überfallen. Vertilge im Zorn, vertilge, dass keiner mehr übrig bleibt. Wie eine Fehlgeburt sollen sie die Sonne nicht schauen. All meinen Feinden hast du den Kiefer zerschmettert, hast den Frevlern die Zähne gebrochen. Staub sollen lecken all seine Feinde. In deinem Namen zertreten wir unsere Gegner. Sie werden zum Dung für die Äcker. Wenn er die Vergeltung sieht, freut sich der Gerechte. Er badet seine Füße im Blut des Frevlers. Im bekannten Psalm 137 an den Flüssen von Babylon, den habe ich einmal nachgelesen, weil ich gedacht habe, dieser bekannte Schlager von Boney M., Rivers of Babylon, ist doch ein Psalmtext. Und ich bin erschrocken, wie dieser Psalm endet. Da heißt es am Schluss: Tochter Babel, du Zerstörerin, wohl dem, der dir heimzahlt, was du uns getan hast. Wohl dem, der deine Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert. Also ein Bild unvorstellbarer Grausamkeit, wenn ich an meine Enkelkinder denke, dass jemand sagt: Wohl dem, der diese kleinen 8 Monate, 1,5 Jahre alten Kinder an den Füßen packt und an einem Felsen zerschmettert. Das steht im Psalm 137. Der Freiburger Psychologieprofessor Franz Bugle, der die Bibel im Hinblick auf Gewalttätigkeit und Unmenschlichkeit analysiert hat, der schreibt über das Buch der Psalmen: Ich habe selten in einem Buch ein so großes Ausmaß an latentem und offenem Verlangen nach Gewalttätigkeit, nach unversöhnlicher Rache und Bestrafung angetroffen, eingebettet in die Gesinnung einer für mich kaum noch erträglichen Selbstgerechtigkeit.
Ja, ich möchte dazu sagen, ich bin natürlich kein Theologe und ich hoffe, das wird jetzt nicht als narzisstisch ausgelegt, wenn ich dazu doch ein paar Gedanken sage. Aber es ist natürlich so, dass in diesen alten Schriften generell unglaubliche psychologische Weisheiten enthalten sind. Also Sigmund Freud hat ja nichts anderes gemacht, also nichts anderes, aber unter anderem war es eine beliebte Methode, dass er einfach alte griechische Mythen genommen hat und versucht, die psychologische Weisheit, die über Generationen verdichtet darin enthalten ist, zu erkennen, beziehungsweise es geschieht ja dort oft in rätselhafter Form, das zu entschlüsseln. Also so sind die ganzen Geschichten mit Ödipus, mit Narkissus und mit vielen anderen zustande gekommen. Und in der Bibel finden wir natürlich auch unglaubliches psychologisches Material. Ich habe ehrlich gesagt jetzt auch gar nicht gewusst, dass wir derartig phänomenologisch exakte Beispiele für narzisstisches, man möchte fast sagen für maligne narzisstisches Verhalten finden können. Aber das wundert mich im Prinzip nicht. Man muss vielleicht auch dazu sagen, die erste Sünde, die es gegeben hat, das war ja nicht die Eva bzw. der Adam, der sie also dazu angehalten hat, sondern das war eine narzisstische Sünde. Also die erste Sünde ist Narzissmus. Der Engel wollte Gott gleich sein. Er wollte sich in eine narzisstische, von allen angebetete Position des Richters über Leben und Tod sozusagen hineinbegeben. Und dafür ist er dann also letztlich bestraft worden. Und das ist gleichzeitig auch der Beginn dieser Aufspaltung in ganz gut und ganz böse. Und letztlich finden wir dann in der Genesis also schon sehr viel von all dem, worüber wir heute sprechen, Neid im Zusammenhang mit Kain und Abel, Gekränktheit, weil Gott eben das Opfer des einen betrachtet und das andere mit weniger Wohlgefallen oder überhaupt nicht betrachtet, und daraus resultiert dann auch der erste Mord. Und wir haben auch dieses Thema der Scham, der Beschämung, ja in drei Geschichten in der Genesis enthalten. Also Adam und Eva habe ich schon gesagt, Kain und Abel ebenso. Und die dritte war dann jene des betrunkenen Noah, der sich ja auch geschämt hat, beziehungsweise seine Kinder haben sich geschämt, ob seines Rausches und dass er nackt dargelegen ist. Also hier sind unglaublich viele von diesen Dingen enthalten. Und im Neuen Testament, das denke ich mir, ist dann wirklich die große Wende, wo es eben hingeht, dass Gott nicht mehr ein rächender Gott ist, sondern allenfalls noch ein gerechter Gott. Und vor allem aber ist das Thema der Liebe in den Mittelpunkt gerückt worden. Und wenn man sich das doch überlegt, auch in der heutigen Zeit, was könnte man eigentlich dazu sagen, was sollen die Menschen tun, damit es uns allen besser geht auf der Welt und damit die Gesellschaft miteinander ohne Kriege und ohne Neid und ohne Hass und alle diese Dinge auskommt, das sind eigentlich die gescheitesten Köpfe, eigentlich nur auf diesen goldenen Satz, der im Übrigen nicht nur in der christlich-judäischen Bibel enthalten ist, sondern auch in anderen auch früher, heiligen Schriften. Nämlich, was du nicht willst, dass man dir es tue, das füge auch keinem anderen zu, oder gehe mit den anderen Menschen so um, wie du es gerne möchtest, dass man mit dir umgeht. Und wenn wir das weiterspinnen, diesen Gedanken, dann kommen wir eigentlich zu dem hin, was Stephen Hawking gesagt hat, der ja ein Atheist war und der also letztlich ein kalter Physiker war, wenn man so sagen will, aber der doch am Schluss seines Lebens immer wieder betont hat, die menschliche Rasse, ich sage jetzt dieses Wort, das man nicht mehr verwenden soll, aber er hat es halt so gesagt, wird nur überleben, wenn sie etwas rettet. Früher hat er immer gesagt, den Weltraum besiedelt, und gegen Schluss seines Lebens hat er immer häufiger gesagt, wenn sie etwas rettet, was ihr nie Maschinen und Computer abnehmen können, und das ist die Empathie. Und insofern, glaube ich, schließt sich ein bisschen der Kreis aus dem neuen Teil der Bibel mit der Liebe im Mittelpunkt und dann letztlich auch sogar naturwissenschaftlichen Erkenntnissen.
Sie haben den Engel erwähnt und die Rasse. Dazu habe ich bei Blaise Pascal diesen schönen Satz gefunden: Der Mensch ist weder Engel noch Tier. Das Verhängnis aber ist es, dass wer den Engel spielen will, zum Tier wird. Wunderbar in einem Satz ausgedrückt, diese Dynamik. Wer den Engel spielen will, der wird leicht zum Tier.
Ja, ich möchte dem vielleicht gerade noch Folgendes hinzufügen. Also dieses andere Wort, dass das allermeiste Böse im Namen des Guten getan wird. Mhm. Das ist, denke ich mir, etwas, was genau dasselbe auf einer etwas anderen Ebene zum Ausdruck bringen will.
Und zur Rasse, in diesem Buch von Viktor Frankl trotzdem ja zum Leben sagen, über seine Erfahrungen in den Konzentrationslagern, da findet sich ja auch diese berühmte Stelle, wo er schreibt: Aus all dem können wir lernen, es gibt auf Erden zwei Menschenrassen, aber auch nur diese beiden. Die Rasse, er schreibt es auch unter Anführungszeichen, der anständigen Menschen und die der unanständigen Menschen. Und beide Rassen sind allgemein verbreitet. In alle Gruppen dringen sie ein und sickern sie durch. Keine Gruppe, keine Partei, keine Religion, keine Gruppe besteht ausschließlich aus anständigen und ausschließlich aus unanständigen Menschen. In diesem Sinn ist also keine Gruppe rassenrein, schreibt Viktor Frankl. Ja, vielleicht noch drei kleine Facetten zum Stichwort Beschämung. Da bleibe ich noch einmal bei der katholischen Erziehung. Dann bei den weiblichen Genitalien und bei der Krankheit. Katholische Erziehung in unserer Generation war doch über weite Strecken eine der Beschämung des sich schuldig fühlens. Für mich faszinierend ist John O'Donoghue, dieser irische Religionsphilosoph, und der schreibt in diesem Buch Echo der Seele: Bisweilen halten uns Ideen nieder, sie werden zu schweren Ankern, die die Barke der Identität in seichtem, totem Wasser festgekettet halten. In der abendländischen Tradition hat die Idee der Sündigkeit und Eigensucht des Selbst viele wunderbare Menschen in einen lebenslänglichen, unsinnigen inneren Bürgerkrieg getrieben. Den Menschen wurde weisgemacht, sie seien von Natur aus böse und sündhaft. Sie ließen diese verhängnisvolle Vorstellung in ihren Geist ein und nach vergiftet sie ihr gesamtes Selbstverständnis. Dies korrumpiert die Unschuld des Sinnenlebens und zerstörte die Geschmeidigkeit der Seele. Wir wurden dazu verdammt, uns wie Sträflinge zu fühlen, eingezwängt zwischen Schuldbewusstsein und Angst. Dies ist eine der entsetzlichsten Sünden, die je wieder den Menschen begangen worden sind. Unzählige gute Menschen wurden mit einer Ideologie vergiftet, die mit der gütigen Freundlichkeit und der zärtlichen Barmherzigkeit Gottes nicht das Mindeste zu tun hatten, schreibt John O'Donoghue.
Ja, ich glaube, es ist halt bei der Auslegung dieser religiösen Schriften ist es immer sehr schwierig, wenn man die Dinge mit heutigem Verständnis wörtlich nimmt, wie sie damals geschrieben worden sind. Das ist immer sehr verhängnisvoll und auch grundsätzlich falsch. Aber nehmen Sie mal das Beispiel, das passt hier, denke ich, mir ganz gut, das Beispiel der Erbsünde. Das kann doch niemand begreifen, dass wir sündhaft auf die Welt kommen sollen und dass so ein unschuldiges, hilfloses Kind sozusagen schon eine Schuld auf sich hat. Ich habe über das auch viel nachgedacht, aber letztlich glaube ich, man wollte damit einfach zum Ausdruck bringen, dass der Mensch in sich Gut und Böse hat, dass er in sich wahrscheinlich einen Moralinstinkt hat. Davon geht man ja aus, dass Menschen auch irgendwo im Gehirnaufbau verankert einen Moralinstinkt hat, weil es ja in allen Kulturen und in allen Zeiten immer manche Verhaltensweisen gibt, die als böse gelten, wo wir eine hohe Hemmschwelle haben, andere zu töten, zu bestehlen, zu vergewaltigen, zu belügen und alle diese Dinge. Das ist überall ungefähr gleich. Also das muss irgendwo biologisch verankert sein, sonst gibt es das nicht. Und ich meine, dass man mit der Erbsünde halt wahrscheinlich das letztlich zum Ausdruck bringen will, dass der Mensch auf die Welt kommt, sozusagen, also wie gesagt, mit einem Moralinstinkt, aber auf der anderen Seite auch mit einem sehr starken Aggressionstrieb, mit einem destruktiven Trieb, also was wir einleitend gesagt haben, mit Gut und Böse. Das Problem ist, dass man dann in der Kirche meines Erachtens über Jahrhunderte hinweg also nur auf diese Dinge eingegangen ist, also ein typisch spaltendes Denken an den Tag gelegt hat, ganz gut und ganz böse und im Prinzip eigentlich immer mit Nebensächlichkeiten auf den Leuten herumgeritten ist. Und dass man dadurch auch das Schuldgefühl und das Beschämungsgefühl sozusagen als Waffe, als Machtinstrument missbraucht hat. Und das meine ich schon, wenn die Kirchen letztlich also wieder näher zu den Menschen kommen müssen, dann sollten sie sich eigentlich auf die Kernbotschaft besinnen. Und das ist eben jene der Liebe, der bedingungslosen Liebe, nicht mit Wenn und Aber und mit Strafe und mit Beschämung und so weiter. Und insofern treffen sich für mich eigentlich hier doch auch religiöse Gedanken mit denen der höchstmodernen Wissenschaft.
Nur ganz kurz, weil ich es erwähnt habe, noch zur Beschämung: weibliche Genitalien, die werden oft als Scham bezeichnet, als müssten sich Frauen für ihre Genitalien schämen. Die Sexualmedizinerin Dr. Elia Bragania schreibt in ihrem Buch Weiblich, sinnlich, lustvoll: Die Scham ist vorbei. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie in meinem Buch das Wort Scham nicht im Zusammenhang mit unseren wunderbaren Genitalien lesen werden. Oder wüssten Sie vielleicht einen Grund, weshalb wir es verwenden sollten? In der Medizin existiert es nicht. Und der dritte Punkt, Krankheit als Beschämung, gerade in Corona-Zeiten ist etwas wieder aktuell geworden, was man glaubte eigentlich hinter sich zu haben. Durch die angstbetonte Medienberichterstattung fühlten sich viele an Covid-19 Erkrankte schuldig an ihrer Erkrankung und schämten sich dafür. Eine der ersten Corona-Patientinnen bei uns im Land sagt, dass sie die Ausgrenzung schlimmer empfand als die Krankheit. Sie sagt, im Dorf habe man nicht gut über sie geredet. Sie hat sich nicht mehr getraut, im Dorf einkaufen zu gehen. Eine Mutter, deren Kind mit dem Kind der Patientin in den Kindergarten ging, rief die Erkrankte an und warf ihr vor, dass sie sich nicht richtig, ja unverantwortlich verhalten habe und deswegen Corona-krank geworden sei. Sie fühlte sich wegen ihrer Krankheit richtig, geächtet, beschämt. Es war, als ob ich die Pest gehabt hätte, sagt sie. Schuld und Beschämung durch Krankheit, das muss für Sie als Arzt ja auch was Furchtbares sein.
Es hat, um die Brücke noch zum vorherigen Gedanken ein bisschen zu schlagen, ja auch dieses Konzept der ekklesiogenen Neurose gegeben. Das heißt, dass manche Wissenschaftler, auch Erwin Ringel, der ja auch schon bei Ihnen zu Gast war früher, dass die gemeint haben, wenn man also allzu sehr mit diesen Schuldgefühlen, mit diesen Beschämungsgefühlen, mit diesen Versündigungsgedanken arbeitet, dass dann die Menschen neurotische Störungen entwickeln können. Und ich glaube, dass das absolut richtig ist. Und darum würde ich, wenn ich einen Ratschlag geben könnte, also wirklich dringend raten, dass man zur Kernbotschaft zurückkehrt und die herausliest und wörtlich nimmt, die tatsächlich wörtlich nimmt und nicht diese anderen Dinge, die viel mehr Schaden anrichten, als dass sie für die Menschen tatsächlich eine frohe Kunde wären. Diese Erklärung mit Krankheiten durch etwas Schlechtes, durch eine Sünde oder durch Ähnliches, das hat viel Unheil angerichtet. Ich meine schon, wir müssen vielleicht auch verstehen, dass man halt damals die wissenschaftlichen Konzepte zum Beispiel gehabt hat, dass man Schizophrenie als Teufelsbesessenheit erklärt hat. Man hat damals halt nichts anderes gehabt. In 100 Jahren oder in 500 Jahren wird man wahrscheinlich sagen, wir haben die das im Jahr 2021 primitiv alles erklärt. Aber diese Gefahr, dass man Menschen dadurch beschämt und ihnen sogar Schuld zuweist, weil sie eben eine Krankheit haben, das ist ein ganz furchtbarer Gedanke. Und wenn wir diese Diskussion jetzt verfolgen, dann glaube ich schon, dass man auch auf die kritischen Bürger hören sollte, nicht nur weil Rechte beschnitten und beeinträchtigt werden, sondern auch weil es zu dem vorher genannten typischen Spalten in unserer Gesellschaft kommen könnte. Solche, die Corona gehabt haben, solche, die es nicht gehabt haben, solche, die sich testen lassen und die sich nicht testen lassen und solche, die geimpft sind und nicht geimpft sind. Da gibt es keine Zwischenstufen. Auch das ist Schwarz-Weiß-Malerei mit all dessen Gefahren.
Die letzten Minuten möchte ich noch ein paar Gedanken zur Sprache bringen. Was sollten wir beherzigen oder bedenken? Eben, wie Sie schon angesprochen haben, im Sinne der menschlichen Würde mit Beschuldigungen, mit Schuldzuweisungen und Beschämungen vorsichtiger umzugehen. Als erstes ist mir hier dieses Zitat von Jesus aus dem Matthäusevangelium eingefallen, wo er fragt, was siehst du, den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge beachtest du nicht? Das ist ja eine unglaublich feinsinnige Frage in der Gewichtung des Schattens, also dass hier angedeutet wird, das, was man beim anderen sieht, ist eigentlich nur ein Splitter, winzig klein. Aber der eigene Schatten, der ist wie ein Balken. Also wenn man da Größenordnungen hernimmt, wird es ja heißen, der ist 100-mal oder 1000-mal größer als das, was du dem anderen vorwirfst. Ein genialer Satz, finde ich.
Ja, das denke ich, ist es tatsächlich. Und es beinhaltet eigentlich sehr viel von dem, was wir gesagt haben. Dieses Unkritische, dieses Intolerante, dieses wenig Selbstreflexive und dieses Schuldzuweisende und natürlich auch Beschämende, das in diesem Wort enthalten ist. Ich führe das schon alles zurück auf eine letztlich narzisstische Haltung, in der man nämlich auf der einen Seite unglaublich kränkbar ist, also verletzlich ist, aber kein Schamgefühl mehr hat. Und das ist jetzt ja auch dieser Unterschied zwischen sozusagen Kränkung und Scham. Scham dient dem Schutz Kränkung hingegen ist Verletztheit. Das sind diese beiden Unterschiede und die in diesem Beispiel, glaube ich, sehr schön zum Tragen kommen. Und ich habe hier natürlich auch keine Lösung, ich weiß es auch nicht, aber ich meine, es ist ganz wichtig, dass wir einerseits das Gespräch untereinander wieder viel mehr suchen. Also es ist natürlich viel, viel leichter, eine Botschaft bei Klick abzulassen, eine gehässige, beschämende oder auch von mir aus eine wohlmeinende, als sich der Diskussion zu stellen. Face-to-Face-Kommunikation. Ich glaube, wir müssen auch vielleicht wieder etwas tun, dass wir wieder eine Wertschätzungskultur erreichen, also wo die Würde des Menschen tatsächlich geachtet wird und wo wir immer davon ausgehen, dass der andere gelobt, geliebt, wertgeschätzt werden will. Jeder Mensch, dem wir begegnen, das geht uns zweien jetzt wahrscheinlich genauso. Und ich meine, dass wir vielleicht in unserem Befinden wieder etwas einführen sollten, was außer Mode gekommen ist, und das ist das Mitleid.
Das Mitleid, Mitleiden.
Ja. Mhm.
Mhm. Noch ein anderes Jesuswort aus dem Matthäusevangelium. Er sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Auch, denke ich, ein großer Appell, weil wir ja ganz schnell immer im Richten, im Urteilen, im Verurteilen sind. Und hier dieser Appell, richtet nicht. Also zurückhaltender sein.
Ja, also meine ich, kann man schon in all diesen Verhaltensweisen, die wir heute besprochen haben, in all diesen Entwicklungen beobachten, dass die Menschen, also die Poster, die Leserbriefschreiber, die Kommentatoren, dass sich die hineinbegeben in die Position des Richters. Und Richter ist natürlich eine sehr hohe Position, eine sehr vertrauensvolle, eine sehr letztlich auch autoritäre. Und im religiösen Sinn wird ja das Richteramt nur Gott persönlich zugesprochen, weil nur er die Gerechtigkeit hat. Aber das Problem ist, dass diese Menschen sich nicht nur in die Richterposition, sondern in jene des Inquisitionsrichters hineinbegeben, also der gleichzeitig das Urteil festlegt und die Strafe vollzieht. Das ist für mich das Bedenkliche. Und dem möchte ich doch ein bisschen ein anderes Bild entgegensetzen. Ich glaube, es wäre wichtig, wenn wir uns selbst manchmal die Position des Begnadigers zutrauen. Da würden wir zwei Fliegen auf einen Schlag treffen. Nämlich auf der einen Seite tun wir uns selbst was Gutes, weil begnadigen dürfen ja auch nur Staatsoberhäupter, Bundespräsidenten, Autoritäten. Also wir würden uns selbst sozusagen eine narzisstische Wohltat erweisen im guten Sinne.
Großherzigkeit.
Und Großherzigkeit. Weitherzig. Und auf der anderen Seite würden wir dann den Menschen weniger beschämend, weniger hassvoll, sondern vielmehr gelassen begegnen, und das wäre, glaube ich, das, was unsere Gesellschaft gut täte.
Noch eine dritte Szene aus dem Johannesevangelium, da findet man sie, die sehr bekannt ist und die uns, glaube ich, auch weiterhelfen kann. Sie berichtet, wie die selbstgerechten, geifernden Männer eine angeblich sündige Frau, eine Ehebrecherin, durch Steinigung töten wollen, eine auch ganz grausame Strafe. Und sie stellen Jesus auf die Probe, was sie da tun sollen. Und er sagt diesen berühmten Satz, wer von euch ohne Sünde ist, wer von euch ohne Schuld ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und alle sind gegangen.
Ja, und zur Sünderin hat er gesagt, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Also er ist nicht beschämend und nicht verurteilend, nicht schuldzuweisend umgegangen, sondern vielleicht ein bisschen von dem, was ich vorher gesagt habe, gnadenvoll. Also das ist jetzt natürlich ich weiß schon, das ist jetzt ein bisschen ein salbungsvolles Wort, aber mir geht es eben darum, dass wir durchaus auch das Narzisstische in unserer Zeit, dass wir nicht von vornherein sagen, das ist schlecht. Ich denke, ein bestimmtes Maß an Narzissmus tut uns allen gut, sonst haben wir ja Minderwertigkeitskomplexe, Selbstwertzweifel, Schuld, Gedanken und solche Dinge, die uns niederdrücken. Also wir brauchen ein Stück weit Selbstvertrauen, Durchsetzungsvermögen, Anerkennung und so weiter. Aber es ist halt relativ viel des Ganzen geworden und man darf die anderen Dinge nicht vergessen. Und wenn wir also sagen, wir können in diese Rolle hineinschlüpfen des Menschen, der eben aus einer gelassenen Position heraus gerecht urteilt, aber auch sozusagen milde walten lassen kann, dann würden wir am meisten gegen Beschämung und Schuldzuweisung und gegen das Aufkommen einer entsprechenden Kultur tun. Machen können wir das natürlich nur, wenn wir immer bei uns selbst anfangen. Das liegt ohnehin auf der Hand. Aber wenn das viele Menschen machen, dann entwickelt das, denke ich mir, auch eine gigantische Kraft und kann tatsächlich die gesellschaftliche Stimmung prägen.
Herr Professor Haller, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch über dieses wichtige Thema der Schuldzuweisung, der Beschämung, Beschuldigen und Beschämen. Ich denke, es ist uns bewusst geworden, wir müssen vielmehr daran denken, wir, die anderen, sind keine Holzklötze, keine Betonköpfe, sondern wir sind in großer Brüchigkeit aufeinander bezogene Menschen. Wir sind verletzbar und dementsprechend behutsam sollten wir auch miteinander umgehen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich habe viel gelernt.
Danke.